Ich finde das so großartig, dass Sie in Heilbronn so mitten im Tag einfach das anbieten. Und ich freue mich, dass Sie von diesem Angebot Gebrauch machen, denn das Wort Gottes ist das Lebensmittel. Heute Morgen hatten wir das Same des Wortes Gottes, der die neue Geburt schafft. Gar nichts anderem kann man das machen. Da wirkt Gott an unserem Leben und das brauchen wir dringend. Und gerade in einer Zeit, wo so viel abstirbt und so viel tot ist. Und dann freue ich mich, dass wir heute Mittag einen Abschnitt aus der Offenbarung haben. Die wird immer wichtiger. Wir stecken mitten in der letzten bösen Zeit. Übrigens, die hat begonnen mit der Auferstehung Jesu. Die letzte böse Zeit. Wir wissen nicht genau, wo wir da sind, aber wir spüren das Wüten des Antichristen, in dem schon der Johannes geschrieben hat in seinen Briefen, von den Antichristussen, die in großer Zahl den Glauben der Jesusleute bekämpfen. Und dann ist ganz wichtig, dass wir uns in der Bibel orientieren, sonst merken wir gar nicht, wo die ganzen Nöte und Schwierigkeiten heute liegen, wo das Kampffeld ist. Ich möchte das ganz energisch bestreiten, wenn man heute in vielen christlichen Gruppen den Eindruck hat, als ob die Finanzen das Problem wären. Die Finanzen sind überhaupt nicht das Problem. Natürlich, es gibt keinen Mensch in der Welt, der nicht 20 Euro mehr brauchen könnte. Das ist überall so. Und das in Organisationen, sondern wir haben geistliche Nöte, dass wir die Macht der Finsternis nicht überwinden können. In der letzten bösen Zeit, wo die Gemeinde einen ganz besonderen Auftrag hat und eine ganz besondere Bedeutung an der Welt hat. Und wir glauben, dass das immer wichtiger ist. Sie kennen ja die Sendschreiben der Offenbarung, die sind so aktuell und wichtig. Wenn man das noch einmal sieht, wie eine Gemeinde müde wird, wie sie die Herausforderungen nicht erkennt. Und auf was kommt es denn an? Das sagt Jesus, auf die erste Liebe, nicht auf mehr Werke. Weniger Veranstaltungen, aber mehr Jesusliebe. Lauter solche Dinge, die man aus dem Sendschreiben merkt, wo uns Jesus so deutlich darauf hinweist, wie die Reformation heute aussehen muss, die Erneuerung. Und jetzt lesen wir Offenbarung 19. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, ist es gut, da kriegen Sie immer mehr mit. Ich war vor ein paar Wochen mit Freunden einer Reisegruppe in Peking und wir suchten einfach so kurz eine Gemeinde und gleich beim Platz des himmlischen Friedens, morgens 7.30 Uhr, in vier Schichten versammelten sich 5.000 Leute im Hof und in verschiedenen Räumen. Jeder hat eine Bibel gehabt. Also Sie müssen uns Predigern schon auf die Finger gucken. Denn ob sich's also verhielte, wir wollen nicht den Predigern lauschen, sondern wir wollen Wort Gottes lauschen. Wir wollen sehen, ob sich's also verhielte. So war es bei den Leuten von Beröa. Und da wollen wir sehen, was das Wort Gottes uns sagt. 19, Vers 1. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach Halleluja. Das einzige Mal, dass im Neuen Testament das Wort Halleluja vorkommt. Wissen Sie das? Einzige Mal im Neuen Testament, wo das Wort Halleluja vorkommt. Nirgendwo sonst. Im Alten Testament zwischen den Psalmen 105 und 150. Wir wissen nicht warum. Und dann das einzige Mal in Offenbarung 19. Das große, mächtige Halleluja. Wer denkt da nicht an Händels Messias, mit einem großen Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Das ist der Grund fürs große Halleluja. Dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal Halleluja und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser, und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Hat mir immer wieder einen Stich gegeben, wenn junge Christen gesagt haben, ach, in so Liedern, da sind so Worte drin, die klingen so komisch, Sprache Kanaans, heißt, das sind schon ganz gefüllte Bilder. Mir bricht das Herz, wenn junge Leute nicht mehr wissen, was bräutliche Liebe ist. Das ist ein wunderbares Wort, der Hingabe, der Liebe, der Reinheit. Und all die Worte sind gefüllt, auch das Wort vom Lamm, dass jedes jüdische Kind wusste, wenn das Passahlamm da lag, ach, das liebe kleine Schäflein, da lag's, geopfert am Passahmahl. Und das hat Jesus zum Bild für seinen Opfertod genommen, als ob das bloß austauschbare Bilder wären. Das sind ganz gefüllte Bibelworte, die wir erst in der Ewigkeit mal richtig begreifen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Gucken wir das erste Wort an, danach. Also es geht um einen Ablauf. Und uns interessiert es ja, wie kommt das, alles was da steht. Wir lesen in der Bibel von den großen Zorngerichten Gottes. Sie wissen doch, dass dies das Allerschlimmste ist, was über unserer Welt liegt. Der Zorn Gottes. Nicht mal die Finanzprobleme oder die Vogelgrippe oder die kommenden Kriege und der Streit der Nationen, all das ist nicht das Problem. Sondern dass diese Welt unter dem Zorn Gottes steht. Paulus hat im Römerbrief im ersten Kapitel davon gesprochen. Eine unheimlich dunkle Wolke liegt über der Welt. Weil die Menschheit die Buße nicht sucht, die Umkehr zu Gott. Und aus all den gut gemeinten Aktionen kann gar nichts werden, weil Gott mit Füßen getreten wird. Und die ganzen Folgen auch der moralischen Verwirrung, das hat schon Paulus gezeigt, kommt aus der Gottferne. Man kann es gar nicht mehr sehen. Wir waren gerade noch vorhin mit der Frau Ball zusammen, die so erschütternd wieder erzählt hat, was da bei jungen Leuten abläuft im Satanismus und wie junge Leute hineingezogen werden, immer tiefer in die dunklen Mächte. Sie sagt, da ist eine große Finsternis da. Ja, und Gott hat diese Welt dahin gegeben. Gott hat diese Welt dahin gegeben. Die einzige Hoffnung in dieser Welt ist die Jesusgemeinde. Und das Erschütternde, dass die Jesusgemeinde in der letzten Zeit ganz unheilvolle Anbiederung an die Welt macht. Da sagt die Offenbarung in dem furchtbaren Wort Huren. Nun wissen wir, dass das auch viele Sekten immer gern gebrauchen und sagt, ja, die Kirchen, die sind das und die Volkskirche sind das. Und wir sind da nicht davon betroffen. Jeder ernsthafte Christ weiß, wie das in seinem eigenen Herzen ein Kampf auf Leben und Tod ist. Verliere ich mich mit meinem ganzen Wesen an diese vergehende Welt? Oder bin ich ein Jesus-Jünger, der seinen Weg allein im Lichte Jesu geht, gebraucht von ihm als Werkzeug? Also das wäre zu einfach, dass man mit dem Finger dahin zeigen und sagen, die sind's. Aber dass wir schon viele Symptome sehen, auch einer verweltlichten Kirche. Es war ja der große Offenbarungsausleger Karl Hartenstein, und originellerweise war er Prälat der württembergischen Landeskirche, der so deutlich gesagt hat, das ist schon die Not der Endzeit, dass die Kirche nicht mehr das Wort der Buße sagt und nicht mehr Sünde straft, weil sie sich anbietet an die Welt. Sie macht den schmalen Weg breit und bequem und wird damit mitschuldig an dieser furchtbaren Entwicklung der Weltzeit, weil sie dieses lösende Wort nicht mehr sagen kann. Also das ist eine Situation, unter der wir furchtbar leiden müssen und die uns in diesen Tagen bewegt. Ich habe immer auch Sorge, dass wir oft meinen, wir müssten uns an die Welt anbieten, wir müssten alles machen, möglichst freizügig alles auch anbieten, was die Welt anbietet, und vergessen darüber, dass Menschen, die von außen kommen, aus ganz großen Gottlosigkeiten und aus Sünde und Elend, dass die in der Gemeinde gerade das andere suchen. Nicht wegen der Formen, das wäre ja nicht schlimm, sondern sie suchen die Alternative. Etwas, gibt es da noch Licht, gibt es da noch ein anderes Leben, gibt es da noch Reinheit, gibt es da noch Schönheit? Darum ist so wichtig, dass die Gemeinde eindeutig bleibt in ihrem Dienst, in ihrem Auftrag unter den Völkern. Sehr merkwürdig, dass gerade die Gemeinden aus dem Martyrium so anziehend gewirkt haben. Also gerade auf der Reise, die wir das gemacht haben, war es uns interessant, wie man bis zum Baikalsee in Sibirien und überall nach 70 Jahren kommunistischem Martyrium diese Gemeinden findet. Im letzten Dorf überfüllte Kirchen. 70 Jahre grausamer atheistischer Verfolgung hat die Gemeinde ausgehalten. Und jetzt zieht sie junge Leute an, weil sie das Evangelium haben. Wir sind für die Welt nur anziehend durch das Evangelium von Jesus, durch nichts anderes. Das wird entscheidend sein. Wenn Menschen zum Glauben kommen, kommen sie wegen Jesus zum Glauben. Nichts anderes zieht Menschen. Er, der erhöhte Herr, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn, denn mein Vater, hat doch Jesus schon gesagt. Das ist doch klar, dass das heute in der Welt wirkt, gerade wo man, es wird doch keiner glücklich in der Sünde. Und darum zieht das die Menschen. Und es ist so wichtig, dass die Gemeinde in dieser letzten bösen Zeit eindeutig bleibt in ihrem Dienst, in ihrer Hingabe, in ihrem Weg. Vergesst das nicht, wie unser lieber Freund und Bruder, der Pfarrer der Brüdergemeinde Korntal, Fritz Grünzweig, ja vor einigen Jahrzehnten da um dieses herum die Ludwig-Hofacker-Vereinigung in Württemberg gesammelt hat. Mit seinen Artikeln, sind wir Braut oder sind wir Hure? Sind wir noch wirklich Jesus-Gemeinde, die ihm dient, oder haben wir uns verloren in all den Dingen dieser Welt und reden in allen Fragen mit und haben die Vollmacht von Jesus verloren? Und dann steht am Ende da, wie ja diese, da kommt ja die Herrschaft des Antichristen, da kommt der falsche Prophet und dann kommen die ganzen schrecklichen Ereignisse, die Wunder und Zeichen, die die Leute noch völlig verwirren, weil der Antichrist die größten Wunder macht. Also die Wunder allein können nie ein Zeichen des Glaubens sein. Und dann kommt zu dieser schrecklichen Katastrophe, dass Gott seine Gerichte vollzieht an dieser Kirche, die kein Licht und kein Salz mehr geben kann, die da bloß noch als Hure bezeichnet ist. Und jetzt muss man sagen, was die Bibel sagt. Und all das, was ich Ihnen jetzt sage, steht hier im Wort Gottes drin. Und das ist das eindeutige Urteil aller Ausleger, die darüber geschrieben haben. Das große Halleluja wird darüber gesungen, wenn diese falsche Kirche zerbrochen wird. Die Christenheit, die kein Zeugnis mehr ist. Die am meisten Schaden angerichtet hat durch ihr falsches Kompromisse machen, die Eindeutigkeit des Evangeliums verloren hat. In der Offenbarung spielt die Martyriumsgemeinde eine ganz wichtige Rolle. Und zwar immer auch ein Kennzeichen, ob wir wach waren. Ich weiß noch, wie in den 70er Jahren ganz viele Christen aufgewacht sind, was da in der Sowjetunion abläuft. Und die begriffen haben, da ist was sichtbar von der Jesusgemeinde. Bei den Evangeliumschristen, Baptisten, die da um Jesu willen in Straflager gegangen sind, als Georgi Wiens kam und die Aida Skripnikova und wie die alle geheißen haben. Dann haben wir das verfolgt in der großen Frage, wie läuft das mit China weiter. Und heute, wenn wir an die großen Verfolgungen denken, die etwa im Norden Nigerias ablaufen, wo es im Raum Kaduna kaum eine Familie gibt, eine Christenfamilie, wo nicht ein jeder Familie umgekommen ist im Hass der Muslime oder in Indonesien auf den Molukkeninseln. Wenn wir das auf einmal sehen, wo die Jesusgemeinde sich noch einmal sammelt, warum wird sie denn gehasst? Wir meinen immer, die haben was Ungeschicktes gemacht. Die haben überhaupt nichts Ungeschicktes gemacht. Die haben nur von Jesus geredet. Der Grund des Hasses ist das Wort von Jesus. Die großen ersten Verfolgungen in Kano im Norden Nigerias begannen an einem Freitagabend in der Universität, als eine Studentin erzählte, ich war Muslimin und ich habe Jesus gefunden. Und in der Nacht wurden x Kirchen abgebrannt und Menschen umgebracht. Das Zeugnis von Jesus. Es wird wieder so einfach werden. Wir werden gehasst um unseres Zeugnisses von Jesus willen. Ich habe große Sorgen, wo unter Christen, auch Mitarbeitern, immer klar ist, dass Jesus der ewige Gottessohn ist, der Herr, der alles in seiner Gewalt hat, der auferstandene Herr. Wenn das in einer Kirche umstritten ist, dann ist Alarm da. Denn das ist das wichtigste Zeugnis, das wir geben können, eindeutig von Jesus, dem einzigen Erlöser. Es gibt keine andere Möglichkeit, mit der Schuld unseres Lebens fertig zu werden, als dass Jesus dafür gestorben ist. Es gibt keine andere Erneuerung als die Neugeburt durch Jesus. Das Wort danach heißt, nachdem die Hure Babylon gestürzt ist, die sich vermixt hat. Und interessant, ja, sich ja die ganzen Weltnöte gar nicht lösen lassen. Der Antichrist setzt noch einmal an, der ja Christus nachäfft als der große Welterlöser, der aber Christus hasst und Christus nicht mehr duldet. Das wird das Schwerste sein, dass dort das Christusbekenntnis nicht mehr geduldet wird. Und zwar interessant immer, was die Feindschaft sein wird nach der Offenbarung. Das Lamm. Was heißt das? Der Jesus, der für meine Sünden starb. Also das ganz bestimmte Jesuszeugnis. Jesus, der meine Schuld bezahlt hat, ist das Erkennungsmerkmal der Martyriumsgemeinde in der letzten bösen Zeit. Da wird sichtbar werden. Und auf einmal kriegen wir den Blick hinein, das ist ja bei der Offenbarung so schön, weil sie ein Trostbuch ist, ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde. Im Himmel sieht die Sache ganz anders aus. In der unsichtbaren Welt, die uns jetzt umgibt, da ist schon der Lobgesang angestimmt. Das ist schon klar, wie es ausgehen muss. Gott wird den Sieg behalten. Jesus ist der Sieger. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, auch wenn wir in der Welt noch all das durchleiden müssen, was an schrecklichen Finsternissen hier noch tobt. Ja, Jesus siegt. Wir glauben das gewiss und glauben, kämpfen wir. Und da heißt, auch wenn die Macht der Finsternis im Trotzen wütend schnaubt, sei es, dass sie wähnt mit ihrem giftigen Biss, hätte sie ihm längst geraubt, die Seinen lässt in Not und Grämen sich unser Herr doch niemals nehmen. Ja, Jesus siegt. Die Gewissheit, der Sieg steht da. Darf ich noch mal kurz zur Entstehung der Offenbarung etwas sagen? Johannes war in der Stadt Ephesus und das lohnt sich wirklich. Diese Schnäppchenreise mit Chibo, wo man dann auch Ephesus sehen kann, diese Riesenweltstadt mit diesen wunderbaren baulichen Herrlichkeiten. Viele von Ihnen, ich sehe es in Ihrem Leuchten, haben das schon gesehen. Und dort gab es eine Christengemeinde, dort war der Paulus, da waren die Tempel der Diana. Da war zuerst der Aufruhr da, über der Predigt des Paulus, dass sie im Stadion 20.000 Menschen versammelte. Groß ist die Diana der Epheser. Ganz schreckliche Götterfigur mit ganz furchtbaren Sexsymbolen, dass diese Diana gezeichnet hat. Ich will es jetzt gar nicht ausmalen. Und dort gab es eine Gemeinde, die gleich in den Kampf gestellt war. Und wenn sie dort sich führen lassen durch diese Trümmer von Ephesus, dort kommen sie an den Domitian-Tempel. Der Domitian-Tempel, wunderbar gemacht in Marmor. Und dieser Domitian war der erste furchtbare Christenverfolger. Und er hat in der Stadt Ephesus einen riesen Tempel sich bauen lassen mit ungeheurem Geld. Und da war der Johannes, der Jesusjünger, Vorsteher der Gemeinde von Ephesus. Und da haben sie die Christen ausgerottet, aber bei dem Johannes hat man nicht gewagt, die Hand an ihn zu legen. Und man hat ihn nach Patmos in die Verbannung geschickt, ein uralter Mann. Und da zeigt ihm Jesus, dass dieser Kampf, der hier gegen das Evangelium läuft in dieser Welt, dass dieser Kampf entschieden ist, weil Jesus der Sieger ist. Und wir haben das dann wunderbar, Offenbarung 5. Das Lamm ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Macht und Kraft. Offenbarung 7, die Schar der Vollendeten vor dem Thron Gottes. Offenbarung 11, groß und wunderbar sind deine Werke. Und dann Offenbarung 19, diese Durchblicke durch die schrecklichen Abläufe der Zeit. In diesen Lobgesang dürfen wir heute schon einstimmen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir singen, ist das ein vorweggenommenes Jubeln mit den himmlischen Scharen der Vollendeten. Wir sind verbunden mit denen, die der Herr schon aus unserer Mitte weggerufen hat. Und ich sage immer wieder, wenn er einen aus unserer Mitte wegholt, das ist doch nicht schlimm. So herrlich. Bloß für die Zurückbleibenden ist schade, da ist die Lücke da. Aber den, der jetzt abgerufen wird, wenn Sie heute noch zum Herrn gerufen werden, Sie haben doch hoffentlich Ihr Haus bestellt, hoffentlich leben Sie. Aber gibt es was Schöneres, als dort zu stehen und in den Jubel einzustimmen? Deshalb interessiert mich auch die Auferweckung der Toten nicht. Also wenn einer sagt, ein Evangelist hat einen Toten zum Leben zurückgeholt, das ist eine Schufterei, wenn man den aus der Ewigkeit wieder rausholt und in diese Welt zurückholt, dann muss nochmal sterben. Also grausamer geht es ja nicht. Sondern lass den doch in Frieden fahren. Herrlich, wenn er heimgeht zum Herrn. Also der große Lobgesang, und das sieht Johannes. Und jetzt sieht man erst, wie die Offenbarung ein Trostbuch ist. Machen Sie sich nie Illusionen, dass die Welt, in der wir leben, und unser eigenes menschliches Herz eine Feindschaft hat gegen Jesus. Unser Herz ist geneigt immer zum Bösen. Darum, wir sind ein Teil der Welt. Unser Fleisch, das gehört mit zu dieser Welt. Unser Ich, unsere Denkungsart. Und darum ist so wichtig, dass wir durch und durch, durch Christus erneuert sind. Verändert, erneuert, geheiligt in ihm. Und zwar mit unserem ganzen Tun und mit unserem ganzen Denken. Weil in dieser Welt dieser Hass lebt gegen Jesus. Es kann über Nacht passieren, dass die jungen Horden durch unsere Städte ziehen und alle Autos anzünden. Aber es kann über Nacht passieren, dass der antichristliche Hass losbricht. Sie würden sich wundern, was da alles in Heilbronn los wäre und in Stuttgart und wo wir herkommen. Ein antichristlicher Hass, der in unserer Welt ganz tief schlummert. Ganz tief schlummert, so wie der Antisemitismus ganz tief drin schlummert. Der Jesus-Hass, der ganz tief dort drin ist. Das ist nicht wegen irgendwelcher Versäumnisse oder was, sondern das liegt ganz tief im Menschen drin. Der Mensch will gut sein, ohne einen Erlöser. Er macht das alles selber. Und das ist die große Störung seines Lebens. Und deshalb ist so wichtig, dass man in diesem Kampf nicht zwischendrin stehen kann, sondern eindeutig sein muss und Zeugnis geben muss. Der tiefe Fall der falschen Gemeinde, der von Jesus abgefallenen Gemeinde, die buhlt mit den Mächtigen der Welt, die sich anbietet. Es ist mir immer tragisch, im Mittelalter hat ja die Kirche es gar nicht böse gemeint, wenn sie sich denn mit den Königen verbündet hat. Aber es ist Grässliches rausgekommen. Wie viel haben dadurch ihr Leben verloren? Selbst in der Reformationszeit müssen wir doch einmal sagen, im Namen der evangelischen Christen in der Reformationszeit wurden unzählige Wiedertäufer, Mennoniten, umgebracht. Die haben doch was Biblisches erfasst. Ich bin Landeskirchler, mit Freuden. Aber wir müssen doch die Wahrheit beim Namen nennen. Ist das möglich, dass man so finster werden kann? Und wie oft wurde im Namen der Kirche und der Christenheit wahre Zeugen des Evangeliums bekämpft und verurteilt und gebrandmarkt und ausgestoßen? Darum ist so wichtig, dass wir Bibelchristen sind, Jesusleute. Halleluja! Und das wunderbare Halleluja erklingt hier als das herrlichste Gotteslob, dass die Gerichte Gottes, die Gerichte über die falsche Gemeinde zum Ziel kommen. Wenn Gott selber gegen seine Gemeinde streitet und sie zerbricht und zerstört und sie fallen lässt und verbrennen lässt, unheimlich. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn wir in den Gemeinden hin und her, auch in den Allianzveranstaltungen gekämpft haben für die Geltung des Bibelwortes und für das Glaubensbekenntnis zu Jesus als dem einzigen Erlöser und auferstandenen Herrn, dass viele gesagt haben, es macht doch gar nichts aus. Aber wenn andere anders lehren, ist doch nicht schlimm, die Kirche wird doch nicht untergehen. Jesus hat der Kirche so viel Verheißung gegeben. Nein, die Kirche in der Ewigkeit, die wird nicht untergehen. Aber es gibt unzählige Lokalkirchen und Landeskirchen, die untergegangen sind. Gehen Sie mal heute in die Türkei und suchen Sie die Spuren dieser Gemeinden in Ephesus. Da finden Sie nur noch Ruinen. Nordafrika war einmal eine blühende Christenheit. Wurde alles weggeblasen vom Islam. Gott kann seine Gemeinde sehr wohl fallen lassen. Und wir haben nicht die Garantie, dass Gott unsere Gemeinde hält, wenn wir nicht treu zu ihm stehen. Er hat die Verheißung zur kleinen Herde gegeben, dass er die kleine Herde, die ihm treu bleibt, bewahrt bei ihm. Vers 2, wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Letzten Sonntag hatte ich dort in der Nähe von Kremsmünster, der ersten Toleranzgemeinde Österreichs, in Neukematten predigen dürfen. Ich habe Ihnen heute Morgen schon davon erzählt. Und da zeigen die Christen ja interessante Dinge, dass damals die Bauernhäuser ihre Stube immer im Innenhof hatten. Die Österreicher dort in Oberösterreich haben so große geschlossene Innenhöfe, weil die Versammlung im Evangelium dort sein musste, wo man nicht von der Straße reingucken konnte. Die lebten ja so lang in der Verfolgung einer christlichen Kirche. Man kann es kaum glauben. Und dann zeigen sie das große Schloss gegenüber von der Benediktinerabtei von Kremsmünster und sagen, da drin sind unzählige zu Tode gefoltert worden, weil sie das Evangelium vertreten haben. Man kann es doch nicht fassen. Was war das für eine Verblendung? Und wenn man die ganze Schreckensgeschichte noch einmal sieht, mir tun jedes Mal, wenn ich in einer Methodistenkirche predige, möchte ich da sagen, was hat unsere Landeskirche den Methodistenpastoren angetan? Und das in Württemberg. Ausgestoßen, gebrandmarkt, nicht anerkannt, geächtet, geschändet, verspottet. Und sie haben doch den Kern des Evangeliums uns wiedergebracht. Was ist dort oft Unrecht geschehen? Und da heißt dann, dass der Herr das Blut seiner Knechte rächt, das ihre Hand vergossen hat. Und dann kommt das zweite Halleluja und der Rauch steigt auf und dann noch einmal das Halleluja und der ganze Lobchoral geht noch einmal weiter. Und dann kommt vom Thron die Aufforderung an uns, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten. Wie sieht dann dieses Loblied aus? Heute Morgen sprachen wir schon davon und mich interessiert immer der Inhalt der Lieder, die Form, die Musikbegleitung. Macht's, wie es euch gefällt, aber bitte gehaltvolle Texte, inhaltsreiche Texte, wo man auch die Gerichte Gottes besingt. Die sind wahr und gerecht, so lesen wir schon in den Psalmen. Wo man sich vor dem heiligen Gott beugt. Ich las neulich in einem Verlagsprospekt, da hat einer ein Vorwort geschrieben, dass er sich christliche Bücher wünscht, wo man einen humorvollen Gott sich vorstellt, der auch mit unseren Unzulänglichkeiten Sympathien hat. Einen solchen Gott wird man in der Bibel nicht finden. Es ist erschütternd, wenn das in unserer evangelischen Christenheit heute Mode wird. Wir haben einen heiligen Gott, der geehrt sein will, und das geht hinein bis in unser Lied. Das heißt nichts gegen neue Lieder. Wir lieben neue und alte Lieder. Aber wir wollen darauf achten, dass auch die Gerichte Gottes gesehen werden, der in unserem Leben oft hart die Hand ansetzen muss, bis er uns zurechtgebracht hat. Und wir wären alle nicht hier, wenn der Herr nicht manchmal mit wehtuenden Dingen in unser Leben eingegriffen hat. Die geistlichen Zeiten, die bei uns im Leben lebendig waren, waren immer Zeiten, wo es uns schlecht ging. Und in Zeiten, wo es uns gut ging, da waren die großen Krisen des Glaubens und die großen Zweifelsperioden, wo wir abgefallen sind vom Herrn. Darum sind die Gerichte Gottes oft so heilsam gewesen. Lobt Gott alle seine Knechte, die ihn fürchten, klein und groß. Und das Lob Gottes, das wird noch einmal aufgenommen in diesem Lobpreis, dass Gott allein die Ehre gehört. Jetzt sagen wir nochmal, wo der Punkt eigentlich liegt. Von Anfang an liegt der Punkt, wo denn? Dass der Mensch sich selber so wichtig nimmt. Im Sündenfall, gestern mit Losungsbüchlein von der Eva. Und das geht weiter im Neuen Testament, wo der Stolz des Menschen gebrochen wird. Und Sie sehen es in allen Ideologien, vom Kommunismus über den Nationalsozialismus, war immer der Mensch. Im Rationalismus war der Mensch, der mit seinen Gedanken alles erforschen kann, mit seiner Weisheit Gott vom Thron fegt und Gott die Ehre nimmt. Und wir wollen es doch ganz simpel wieder sagen, ohne dass wir von Sünde und Schuld und Elend unseres Lebens reden, als die Armen, die vor Gott nichts haben, kriegen wir kein Heil. Wir brauchen Jesus. Er ist der Einzige, der uns retten kann. Ohne ihn kann ich nichts, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Knechte, die ihm dienen. Das Wort Knecht will man heute nimmer hören, im Arbeitsamt wird es nimmer gebraucht, da werden keine Knechte mehr vermittelt, man macht das Arbeitnehmer mit allen Rechten. In der Bibel ist das der höchste Ehrentitel, dass ich mit meinem Leben ein Knecht Gottes sein darf. Mein Vater war im politischen Bereich tätig. Aber auf seiner Todesanzeige wollte draufstehen, dass Gott seinen Knecht abgerufen hat. Das wollte er sein, Knecht Gottes, der ihm dient, der dasteht, Herr, was brauchst du, wo brauchst du mich, egal in welchem Beruf. Und wo ich ihm dienen kann. Ich will ihm zur Verfügung stehen, es geht nicht um meine Ehre und um meine Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, dass Gott sich verwirklichen kann durch uns Menschen, durch uns ungehorsame, sündige und fehlsame Menschen. Lobt Gott, das Gotteslob muss in der Hingabe münden von uns. Und dann kommt das noch einmal so schön ausgesprochen im Vers 6, der allmächtige Gott. Bei uns ist ja das Wort vom Allmächtigen natürlich missbraucht. Die Älteren haben es noch im Ohr, wie Adolf Hitler immer wieder den Allmächtigen beschworen hat. Das ist ja nicht der biblische Gebrauch des Wort Allmächtigen. Wir kennen es auch von den Spöttern und Lästern, die sagen, wie kann Gott allmächtig sein? Und dann provozieren sie irgendwie einen Vergleich, der dann unsinnig wird. Wissen Sie, was das war, der Allmächtige? Finden Sie in der Abrahamsgeschichte. Als Gott dem Abraham sagt, du wirst einen Sohn bekommen, und dann gehen 15 Jahre ins Land, und längst ist seine Frau Sarah eine alte Frau, und er ist ein uralter Mann, und die Verheißung hat sich nicht erfüllt. Und da begegnet ihm der Herr und sagt, ich bin der Allmächtige, der Gott, der in der Ohnmacht von uns wirkt, der. Sie haben es ja nur beim Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Allmächtige. Das ist wunderbar. Der sich zu den Elenden herunterbeugt. Der seinen Triumph macht mit der kleinen Schar der Jesusleute. Und ich will Ihnen heute Mittag Mut machen, wenn Sie sagen, was ist das noch? Ich bin jetzt im Alter und ich kann nicht mehr viel tun. Sie ahnen gar nicht, was der Allmächtige Gott auch in Ihrer angeschlagenen Gesundheit noch Großes wirkt für sein Reich. Seien Sie sein Zeuge. Lassen Sie sich gebrauchen in Zeugnis und Dienst. Eine alte Frau in Ulm hat einen Studenten angesprochen. Sie hat gemerkt, das ist ein Ausländer, und sprach ihn an, kennst du Jesus? Also wir sagen immer, so darf man heute nicht kommen. Dann würde ich auch sagen, macht es nicht so arg, macht es doch geschickter und lade ihn zum Essen ein. So. Er war ganz unbekümmert. Das war ein junger Medizinstudent aus Bulgarien. Und er hat sich bekehrt, er hat Jesus angenommen, durch das Zeugnis einer uralten Frau in Ulm, Frau Frasch. Und heute ist dieser Student das wichtigste Werkzeug Jesu in Bulgarien, Professor Dr. Detschko Svilinov, der wichtigste Berater der Regierung, der überall im Land Bibeln verteilt, Hunderttausende von Kinderbibeln in die Schulen gebracht hat, im Parlament alle unterstützt hat. Eine Frau hat sich von Jesus gebrauchen lassen. Es war auch nicht besonders erleuchtet, was sie tat. Aber der Allmächtige hat gewirkt mit seiner ungeheuren Machtfülle. Und das werden wir in der Ewigkeit einmal präsentieren. Herr, du warst, wir waren es doch gar nicht. Deine Werke waren so groß. Lasst uns freuen und fröhlich sein, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Darunter leiden wir in dieser Welt, dass Jesus nicht sichtbar unter uns sein kann. Und unser Glaube ist Stückwerk, auch unser Glaube, unser Wissen ist Stückwerk, unser Bibelerkennen ist Stückwerk. Das wird einmal groß sein in der großen, vollkommenen Hochzeitsfeier. Wenn wir Abendmahl feiern oder Herrenmahl oder wie Sie nun sagen, je nach der Tradition Ihrer Gemeinschaft, aus der Sie kommen, ist so schön, wenn wir da uns erinnern und sagen, Herr, wir freuen uns, weil wir mit dir das nächste Mal das Mahl feiern dürfen. Wir wissen nicht, wann es sein wird, aber darauf freuen wir uns. Das große Festmahl bei dir, das wird ganz anders sein. Aber uns bewusst wird, Jesus hat sich für uns gegeben und wir dürfen uns hingeben. Und dann gibt's Festkleider. Das Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Nicht, ach, wie spielt das bei vielen Christen auch noch eine Rolle. Guck mal, was ich gewirkt habe im Gemeindedienst und wie oft ich die Zahl in Ordnung gemacht habe. Schön, die Besten in der Gemeinde sieht man nicht am Pult, sondern in der Küche und beim Putzen. Sage ich immer wieder. Nicht das Predigen ist wie so die, die Gemeinde zusammenhalten mit ihrem Dienst, die treuen Schaffer, aber es sind nicht die Werke unserer Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit, das ist Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und wenn das nimmer in uns ganz fest drin ist, dass wir nicht sind ohne die Vergebung Jesu, sind wir auf einer ganz gefährlichen Lüge, der Selbsteinbildung und des Stolzes. Weder der Name unserer Kirche, noch unsere Tradition, noch unsere Prediger, noch unsere Theologie, noch unsere Gebäude, noch irgendwas wir haben, ist irgendetwas, wenn nicht der Herr in seiner Gnade mit armen Werkzeugen wirkt. Er segnet den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben, heißt im Lied, der Herr ist gut. Den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Und sie leben von der Gerechtigkeit des Blutes Jesu. Also diese Bilder mit dem Lamm und mit dem Blut Jesu ist ganz wichtig. Ich hatte natürlich auch eine Patentante, und die dann so ein bisschen aus dem Ruder geschlagen hat. Die stammte aus einem sehr frommen freikirchlichen Haus, und das ist eben auch keine Garantie, dass man dann im Glauben so feststeht. Aber sie war so nett, zu meiner Investiturpredigt in Stuttgart zu kommen, aber sie war nachher ganz erbost, dass man vom Blut von Jesus gesprochen hat. Und dann sagte sie auch diese Worte, die sie auch von der Schlachthaustheologie, es hat sich keiner geniert, von denen zu sprechen, die das Blut fürs Vaterland vergossen haben und Liebende wissen, was in ihrem Blut läuft und allem, was uns erfüllt. Aber dass Jesus verblutet ist für mich, der ich ein verlorener, sündiger Mensch bin, das wird in der Ewigkeit das Entscheidende sein. Und wenn wir Jesus sehen, trägt er noch die Wundmale des Leidens. Die Wundmale des Leidens. Er wird noch für uns als der Gekreuzigte erkennbar. Sein größter Triumphzeichen. Seine Herrlichkeit geoffenbart in der Hingabe für uns. Das ist ganz wunderbar. Wir dürfen uns freuen. Es geht dann weiter in der Offenbarung, wenn es dann, und ich breche jetzt einfach ab, unsere Zeit ist um, man könnte lang weitermachen, wenn da noch kommt, wie dann plötzlich ein weißes Pferd kommt und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, seine Augen sind wie Feuerflamme und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Wissen Sie, meine Stellung zur Bibel ist davon bestimmt, wie Jesus selbst über die Bibel gesprochen hat. Ich will nicht anders über das Bibelwort denken, als wie Jesus gesagt hat. Jesus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und Sie dürfen sich auf die Schrift verlassen. Sogar Jonas Walfischabenteuer hat Jesus als Zeichen seines Todes genommen. Können Sie alle anderen drüber denken? Ich will mich dran halten. Aber das Wunderbare ist, dass alle Gottesworte Ja und Amen in Jesus sind, bestätigt und erfüllt. Und dass in der Ewigkeit mal das total identisch ist, das, was die Schrift als Wort Gottes uns gegeben hat. Und Jesus, was sind wir wunderbar reich mit der großen Festfreude. Und wenn wir hier feiern, in der 100-jährigen Allianzgeschichte, soll das auch so sein, die Freude, ein Vorwegnahme, eine ganz kleine Vorwegnahme der künftigen Herrlichkeit. Und jetzt verstehen wir den Paul Gerhard, wenn er sagt, ach, wäre ich da, oh, stünd ich schon, oh, großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Wir wissen nicht, wie die Weltgeschichte ausläuft, was kommt und wann kommt. Wir wissen auch, wie sie ausgeht, dass Jesus sein Reich aufrichtet. Jetzt ist nur wichtig, dass er sein Reich schon heute unter uns aufrichten kann, in ihrem Leben. Wir wollen beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns diesen Blick gibst. Und wir einfach das wissen, dass das voller Verheißung ist, was du heute tust. Und wir wollen zu deiner Gemeinde gehören. Und wir danken dir, dass uns das wichtig wird, wie wir zusammengehören und wie du uns führst und dass du auch unseren Glauben bewahrst in dieser Zeit. Herr, lass uns nicht abirren. Wir bitten dich für unsere Gemeinden. Wir bitten auch für die Ältesten und Kirchengemeinderäte, dort wo wir sind, dass du ihnen Weisheit gibst und gehorsame Herzen,
Wir bitten für die theologischen Ausbildungsstätten, für die theologischen Lehrer, dass sie dein Wort verkündigen, aber auch die Bibelschulen, dass wir in dieser letzten bösen Zeit nicht dein herrliches Evangelium verraten, verleugnen und verdrehen. Herr, ganz herzlichen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, ein Licht auf unserem Wege. Amen.